wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an und sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch.
In der Geschichte und in der heutigen Kindergeschichte geht es um eine Geschichte aus der Bibel, die ja, mich sehr begeistert hat. Es geht um Petrus, der einer der frühen Christen. Und die frühen Christen, die waren einer ganz schönen Verfolgung ausgesetzt. Und ja, der Petrus, der wurde dann gefangen genommen, wurde eingesperrt ins Gefängnis. Er war richtig gut bewacht, von ganz vielen Wachen, ganz tief im Keller, im Kerker eingesperrt. Und ja, ganz festgebunden, er konnte sich nicht bewegen. Und in dieser Situation, und er wurde eingesperrt aufgrund seines Glaubens, weil er an Jesus geglaubt hat und ja, ihm nachgefolgt ist. Und er war so eingesperrt, also da gab es eigentlich keine Möglichkeit für ihn selber zu entkommen aus dieser Situation. Aber dann, mitten in der Nacht, stand auf einmal ein Engel vor ihm und sagte: Folge mir. Und die Ketten sind abgefallen, er konnte die Wachen passieren, er konnte rausgehen und er konnte aus dem Gefängnis fliehen. Und es kam dann zu den anderen Christen und die hat an der Tür geklopft, hat gesagt: Ja, ich bin's. Und die meinte: Nein, das kann nicht sein, du bist doch noch im Gefängnis. Und er meinte: Na doch, ich bin's. Und dann haben sie ein bisschen aufgemacht und waren ganz erschrocken, dass er da stand, dass er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und ja, die Geschichte begeistert mich einfach so, weil erstens, dass Petrus den Mut hatte, auch zu Jesus zu stehen, auch wenn er ins Gefängnis gekommen ist. Das passiert uns zum Glück hier in diesem Land nicht, dass wir ins Gefängnis kommen. Aber manchmal denkt man sich ja auch, das stört mich oder das ist schwierig. Und das finde ich einfach immer schön, da so ein positives Vorbild zu haben, dass andere Menschen noch viel schlimmere Sachen aushalten müssen für ihren Glauben. Und dass Gott uns auch hilft. Auch in Situationen, wo wir nicht damit rechnen und manchmal auch auf ganz coole Art und Weise. Das war die Kindergeschichte.
Zu der kurzen Predigt, die ich heute halten möchte. Sylvia hat ja gesprochen von kurzen und kräftigen Vermahnungen beim letzten Mal oder vorletzten Mal. Da möchte ich noch einmal den Text lesen, den wir auch gerade schon gehört haben, in der Luther-Übersetzung. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und dann füge ich ein, das ist ja jetzt aus Markus gelesen, füge ich ein den Text, der in Matthäus 19 steht, Vers 20. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ich hörte einmal in einem Gespräch unter treuen Adventisten die Klage, es ging um andere Christen, ja. Es sind so liebe Christen, schade, dass sie vom Sabbat nichts wissen wollen. Oder mir ging es mal so, dass ich jemanden über die Offenbarung reden hörte und ich dachte, das hat er ja schön ausgelegt, diese Texte. Schade, dass er das mit den 1000 Jahren nicht verstanden hat. Ich weiß nicht, wem von euch es schon mal so gegangen ist oder so ähnlich. Wir betrachten unsere Mitmenschen ganz genau und stellen dann fest, denen fehlt noch irgendetwas ganz Entscheidendes. Wenn sie diese Erkenntnis oder jene Handlungsweise noch annehmen würden, dann, ja, was dann? Dann ist alles gut, oder? Die Fragen des reichen Jüngling, die haben mich zum Nachdenken angeregt und auch die Antworten, die Jesus darauf gegeben hat. Es muss ein feiner Mensch gewesen sein, dieser reiche Jüngling. Er hat gute Manieren. Er kann von sich behaupten, dass er im Halten des Gesetzes untadelig ist. Und was ich bemerkenswert finde, er ist damit nicht zufrieden, wenn es um die Ewigkeitsfrage geht. Aber was das Allerwichtigste ist, er fragt nicht irgendwen. Er würde diese Frage sicher nicht in irgendein Chatforum stellen und sich dann die beste Antwort aussuchen aus den vielen, die dann kommen. Nein, er geht mit seinen Fragen direkt zu dem, der sie am besten beantworten kann. Es geht ja auch um nichts Geringeres als um das ewige Leben. Für uns heutige Leser, die schon wissen, wie die Geschichte ausgeht, geht es leider gar nicht mehr um das ewige Leben, sondern nur noch darum zu wissen, dass Reichtum gefährlich ist, weil Reiche es schwer haben, in den Himmel zu kommen, und dass der reiche Jüngling gar nicht so toll ist, wie er behauptet, weil er den Reichtum mehr liebt als Jesus. Fertig. Wenn das unsere Standarderkenntnis aus diesem Textabschnitt sein sollte, dann wären wir tatsächlich ärmer als der reiche Jüngling. Ich möchte heute gar nicht auf den Reichtum eingehen, auf das Loslassen können oder auf das Entsetzen der Jünger. Oder ich möchte auch gar nicht über die übermäßige Gnade und Güte Gottes reden, die im Gleichnis der Arbeiter im Weinberg zum Ausdruck kommt, was danach kommt. Nein, es geht mir nur um diese Frage, was fehlt mir? Und um Jesu Antwort, eins fehlt dir. Ich möchte diese Begebenheit zum Anlass nehmen, mich in die Kommunikation mit meinem Heiland hineinzubegeben, denn ich meine, dass es wohl jedem Christen gut ansteht, diese Fragen zu stellen. Wer von euch war denn schon einmal so mutig, Gott eine solche oder eine ähnliche Frage zu stellen? Wer hat schon mal bilanziert, wie viele Baustellen oder Problemzonen er in seinem Leben hat? So eine geistliche To-Do-Liste aufzustellen, das kann ganz reizvoll sein. Aber um nicht in der Theorie stecken zu bleiben, schlage ich vor, dass wir uns gerade jetzt einmal die Zeit nehmen, in aller Stille für einige Minuten nachzudenken über die Bereiche, in denen wir uns gerne entwickeln wollen. Vielleicht Probleme, die wir gerne los wären, oder auch Gaben, die wir gerne zu Ehre Gottes anwenden würden. Lasst euch überraschen, was euch durch den Kopf geht. Und wer Schwierigkeiten hat mit so verordneten Besinnungsminuten in einem Gottesdienst, der kann einfach sich entspannen und die Augen zumachen. Wenn ich das jetzt erzähle, dürft ihr nicht lachen. Ich habe mir fast mantraartig eine Frage gestellt, die ich mir in Gedanken richtig laut in meinem Kopf habe ich mir diese Frage gestellt. Lieber Gott, was soll ich tun für Ennigerloh? Im Rückblick ist mir das fast peinlich. Und ich denke, was für ein alberner Versuch, sich von einer Grübelei abzulenken. Aber es hat geklappt. Ich habe gut geschlafen, ich war nicht mehr mürrisch und ich habe sogar eine Antwort erhalten. Aber die erzähle ich euch etwas später. Denn wir sind ja immer noch beim reichen Jüngling. Er hat seine Fragen gestellt und er wartet auf eine Antwort. Nun stellt euch vor, was das für ein Glückspilz ist, dieser reiche Jüngling. Er kann zunächst mal deutlich spüren, dass Jesus ihn lieb hat, und er hört seine Worte und er sagt, eins fehlt dir. Was? Bloß noch eine Sache? Das ist doch grandios. Er scheint nur noch eine einzige Baustelle zu haben in seinem Leben. Vielleicht hatte er sogar mit einer Liste gerechnet, die er abzuarbeiten hätte. Aber Jesus spricht nur von einer einzigen Sache, die ihm fehlt. Diesen reichen Jüngling, den kann man doch wirklich beneiden, oder? Eines fehlt dir. Und dann? Und wenn er das erreicht hat, was dann? Na klar, dann ist er fertig. Dann hat er das ewige Leben. Dann ist alle Mühe zu ihrem Ziel gekommen, dann kann er sich zurücklehnen und er kann sich entspannen. Geht das so? Ist das so einfach? Würdet ihr euch wünschen, dass Jesus zu euch sagt, ja, nur noch eins fehlt dir und dann hast du es geschafft? Meint Jesus das überhaupt so, wie wir es hier skizzieren? Oder meint er etwas ganz anderes? Als ich so in meinem Bett lag und immer wieder die Frage stellte, was kann ich tun für Enniger Loh? Und ich hatte auch mir was ausgedacht, so Listen und so weiter. Da war auf einmal wie aus dem Nichts eine Antwort da. Ich habe nichts gehört, aber sie war ganz klar in meinen Gedanken. Glasklar. Sie lautete, Volker, frag mich doch noch mal, nachdem du deinen Schreibtisch aufgeräumt hast. Boah, das saß. Wer meinen Schreibtisch kennt, der weiß, was gemeint ist. Die Antwort, die ich bekam, die verstehe ich so. Es ist schön und gut, wenn du nach hehren Dingen fragst, nach großen Sachen, die man machen kann. Aber die wichtigste Frage lautet, welches ist der nächste Schritt? Was ist jetzt dran? Gibt es einen Schritt, den du tun musst, auf dem alles andere dann aufbauen kann? In meiner Bibel gibt es zu dieser Begebenheit, ich weiß nicht, wer von euch Markus 10, habe ich es gesagt? Nee, Markus 10 ist das. Ich habe es vergessen zu sagen, Entschuldigung, Julia hat es gesagt, aber Markus 10, schlagt es doch mal bitte auf. Markus 10 ab Vers 17. Wenn wir Jesu Antwort auf die Frage des reichen Jünglings aufmerksam lesen, dann ist es auch nicht diese eine letzte Sache, die ihm das ewige Leben beschert hätte, nämlich den Reichtum den Armen zu geben, sondern es war nur der nächste Schritt, ohne den die anderen nicht möglich gewesen wären. Denn danach kam ja noch was. Die wichtigste Aufforderung lautet ja, schließlich und komm und folge mir nach. In meiner Bibel, da gibt es zu dieser Begebenheit eine Überschrift. Wie lautet die Überschrift bei euch? Habt ihr da was drinstehen in euren Bibeln?
Die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben.
Ah, gute Überschrift. Gibt es noch Überschriften?
Die Gefahr des Reichtums.
Die Gefahr des Reichtums. Dankeschön.
Der reiche Mann.
Der reiche Mann. Ja, der Reichtum, der spielt da immer so eine Rolle. Manchmal ist es ja ganz hilfreich, in der Bibel eine Überschrift zu haben zu bestimmten Abschnitten. Aber hier führt uns die Überschrift in die Irre. Wenn da nämlich steht die Gefahr des Reichtums, dann müssen wir feststellen, es geht nicht in erster Linie um den Reichtum, sondern es geht nur um die Ernsthaftigkeit einer Frage, nämlich welches ist mein nächster Schritt? Und die Ernsthaftigkeit, die auch eine Antwort aushält, so unerwartet sie auch sein mag. Nun gibt es da in der Bibel noch eine Begebenheit, in der Jesus von einer einzigen Sache spricht, die in diesem Moment dran ist. Und das lesen wir in der Geschichte von Maria und Martha. Das ist in Lukas 10, Verse 38 bis 42. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ihr erinnert euch doch noch an die einleitenden Gedanken, die ich da hatte, wo ich davon berichtet habe, wie genau ich zu wissen glaubte, was mein Mitchrist gerade am nötigsten hat. Der Sabbat oder die 1000 Jahre. Martha hatte auch so ein gut gemeintes Problem. Sie glaubte genau zu wissen, was jetzt dran ist. Welches die Aufgabe ist, der sich alle anderen Dinge unterzuordnen haben. Und sie versucht sogar, ihre Erkenntnis mit Jesu Autorität zu untermauern. Herr, sage ihr doch. Dann kommt es nicht von mir, dann kommt es von Jesus. Aber meine Idee war es. Mit wie viel Geduld und Zärtlichkeit korrigiert Jesus die Martha hier. Nichts Schroffes lesen wir, sondern Wertschätzung und Mitgefühl. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Das ist Wertschätzung. Und das wird hier deutlich, bevor er wieder die Formulierung wählt: Eins aber ist Not. Der Einsatz der Martha wird nicht abgewertet, sondern Jesus richtet das Augenmerk wieder auf den nächsten Schritt, auf das, was jetzt als nächstes dran ist. In dieser Geschichte lernen wir, dass es Menschen gibt, die in allerbester Absicht ihren Mitchristen vorschreiben wollen, welches Thema jetzt gerade wichtig ist. Eins fehlt dir. Wenn Jesus dir das sagt, dann ist das in Ordnung. Wenn ich das aber meinen Mitchristen sage, nur weil ich ein bestimmtes geistliches Thema als Steckenpferd mir ausgesucht habe, dann kann das übergriffig sein. Vorhin hatten wir uns die Zeit genommen, um über unsere Baustellen nachzudenken. Da hatten wir vielleicht eine Liste gemacht. Wir wollen uns nochmal so viel Zeit gönnen und dann Jesus genau die Frage stellen. Jesus, was ist denn jetzt dran für mich? Was ist mein nächster Schritt, den ich tun muss, um danach so viele Schritte noch in deiner Nachfolge zu gehen? Ich bin ja auch nicht der Typ, der solche Besinnungsminuten immer gerne mag, aber weil ich das selber mal so erlebt habe, möchte ich das jetzt hier auch euch die Gelegenheit geben. Lasst euch nicht stören durch irgendwas. Denkt einfach drüber nach, was ist mein nächster Schritt? Der Herr schenke euch Antworten. Ich bin froh und dankbar, dass diese Geschichten in der Bibel stehen. Jesus hat so viele Antworten auf diese ehrliche Frage, was fehlt mir, wie hier Menschen im Raum sitzen. Für den Jüngling war es der Reichtum. Für mich ist es mein Schreibtisch. Ich wünsche uns und euch Gottes Segen für unseren nächsten Schritt. Amen.